have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und nachdem es gestern im Supporter-Feed unsere erste Analyse, unsere ersten Reaktionen auf den Triumph der New York Knicks in den NBA Finals 2026 gab, heute, wie versprochen, unsere weiterführenden Reaktionen, unsere Einordnungen, der ein oder andere Bigger-Picture-Gedanke wird sicherlich auch mit dabei sein. Ich habe extrem Bock. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich habe mich erholt von der Disruption meines Schlafrhythmuses gestern. Und ich hoffe natürlich, dass es meinem Gegenüber mindestens genauso blendend geht. Julius Schubert, einen wunderschönen guten Nachmittag, mein Freund.
Einen wunderschönen guten Nachmittag an dich zurück.
Du hast mir gerade im Off schon erzählt, dass dein Schlafrhythmus wiederum heute ein bisschen gestört war, was unter anderem damit zu tun hatte oder hauptsächlich damit zu tun hatte, dass du in Köln warst gestern, was mich jetzt sehr interessieren würde, wie es denn war. Du warst für und mit unseren Freunden von Holy im Einsatz und hast dir ein bisschen Basketball reinziehen dürfen in Köln.
Yes, sir. Ich war nicht nur in Köln am Wochenende. Ich dachte, ich hätte ein entspanntes Wochenende zu Hause vor mir und habe dann innerhalb von zwei Tagen im Verlaufe der letzten Woche da ein bisschen was reinbekommen und war dann auf einmal sehr busy. Zuallererst war ich am Freitag auf dem 18. Geburtstag von meinem Bruder, der 100 Leute geladen hatte zu uns nach Hause. In das Haus meiner Eltern. Das war entsprechend dann der Freitag. War aber eine ziemlich coole Party. Hat aber auch jetzt nicht unbedingt zur Entspannung meines Wochenendes beigetragen. Und dann ging es Samstag direkt weiter für
mich. Ganz kurz, das hat mich jetzt schon... Was waren die meisten Leute, die jemals auf einer Geburtstagsparty von dir waren?
Yes, sir. Ich war nicht nur in Köln, sondern war das ganze Wochenende busy. Das ging Freitag los mit dem 18. Geburtstag von meinem Bruder, den er zu Hause bei meinen Eltern gefeiert hat, wo einiges los war. War ein sehr, sehr schöner Abend. Mhm. Und dann ging Samstag für mich weiter nach Berlin zum Beats and Buckets Event mit Mo Wagner und Franz Wagner und anderen Gästen, wo es vor allem um Panels ging, in denen das Thema Leistungsdruck vor allem diskutiert wurde, was sehr, sehr cool war. Also generell jedes Basketball-Event in Deutschland, was for free ist vor allem und wo NBA-Spieler, geschweige denn jetzt die Wagner Bros am Start sind, ist immer eine feine Sache. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil es halt mir auch nochmal so ein bisschen vor Augen geführt hat, dass halt actually auch Personen dahinter stecken, hinter Franz Wagner und Moritz Wagner. Und das ist auch etwas, worauf sie in diesen Interviews dann auch so ein bisschen selber den Fokus gelegt haben, dass sie sich halt nicht nur über den Sport definieren und so ein bisschen auch versuchen, Druck rauszunehmen, weil sie sich immer mal wieder daran erinnern, dass der Mensch Moritz, der Mensch Franz auch außerhalb dieses Basketballs existiert und dass ihr Leben weitergeht, selbst wenn es sportlich nicht läuft, ob man ein schlechtes Spiel oder ein gutes Spiel hat. Und das hat mir, denke ich, auch nochmal so ein bisschen vor Augen geführt. Ja, wir reden über Franz komische Shooting Motion und Moritz, der aus der Rotation gefallen ist Richtung Ende der Saison. Aber da stecken halt auch immer Menschen dahinter, die natürlich dann auch entsprechend mit Druck umgehen und wo ganz, ganz viele verschiedene Faktoren reinspielen. Also sehr, sehr coole Sache für die vielen Kids, die da waren, für die vielen Fans, die da waren. Und hat mir jetzt auch nochmal so ein bisschen nicht die Augen geöffnet, natürlich, aber auch nochmal so ein paar Sachen, ja, gezeigt und einige Sachen dann noch über Franz und Moritz gelernt, die sie da preisgegeben haben aus ihrem Alltag. Also das war eine sehr, sehr coole Sache und dann ging's von Berlin aus abends nach Köln. Ich kam dann Sonntagnacht in Köln an, hab mich dann dagegen entschieden, das fünfte NBA-Finals-Spiel live zu gucken, hab's dann an dem Morgen im Relive geguckt. Wir haben eine Support-Folge gestern früh aufgenommen und dann, wie du gerade schon angeteasert hast, ging's für mich mit Holy zum 3x3 Basketball in Köln, I Called Game hieß das Event, was echt sehr, sehr nice war. Hab dafür Holy vor Ort ein bisschen gearbeitet, ein paar Interviews gemacht, ein bisschen Content gedreht und nebenbei den Basketball dort verfolgt, das Event so ein bisschen mitgenommen. Hab unter anderem Seabass getroffen, mit dem ich mich auch eine ganze Weile sehr schön unterhalten habe. War ein sehr runder Tag, sehr schöner Tag. Gestern Abend dann noch ein bisschen in Köln unterwegs gewesen und jetzt dann heute Nachmittag zurückgekommen. Und ich hatte es dir gerade schon gesagt, ich habe so viel Holy gesoffen, dann auf dem Event, so viele verschiedene Sorten getestet, so viel Energies auch getrunken, dass ich dann die halbe Nacht wach lag, nicht so richtig einschlafen konnte und dementsprechend jetzt ziemlich am Arsch bin. Aber das will mich natürlich nicht davon abhalten, hier und heute mit dir über die San Antonio Spurs, New York Knicks und NBA zu reden. Wie war denn dein Wochenende?
Mein Wochenende war natürlich sehr geprägt von Fußball. Ich hatte es ja gestern in der Supporter-Folge angekündigt und ich glaube auch letzte Woche in der öffentlichen schon angekündigt, dass ich logischerweise sehr im WM-Fieber bin. Unter anderem dann eben das Deutschlandspiel gestern, natürlich den deutschen Auftakt. Gestern Abend war dann noch Niederlande gegen Japan und generell schon so ein paar Spiele dabei gewesen, die es in sich hatten im positiven Sinne. Und ja, vor allem, das habe ich gestern auch in der Supporter-Folge erzählt, die Nacht von Samstag auf Sonntag war natürlich zum einen happig, zum anderen sehr schön. Hab hier mit ein paar Jungs bei mir zu Hause Brasilien gegen Marokko geschaut, dann Game 5 der Finals, dann für 2 Stündchen schlafen gewesen und dann eben mit dir zusammen die Aufnahme gemacht, mittags dann nochmal ein bisschen geschlafen. Dann war ich am Mittag in einem kleinen Café hier in der Nähe zu einem Relegationsspiel, da ging es um den Aufstieg in die Verbandsliga, also musste dann mittags auch noch arbeiten. Was actually, Shoutout an die SG Empfingen, leider im negativen Sinne. Die haben 2-0 zur Halbzeit geführt, dann hat der Gegner eine rote Karte kassiert zu Beginn der zweiten Halbzeit und die haben das Ding einfach trotzdem mit 2-0 Führung im Rücken und in Überzahl am Ende noch 3-2 verloren. Das war eine der verrückteren. Das hatte was von einem 29-Punkte-Comeback der New York Knicks beziehungsweise dem Choke-Job der San Antonio Spurs. War eins der verrückteren Fußballspiele, was ich in den letzten Monaten und Jahren gesehen habe. Und gestern war es dann zum Glück ein kleines bisschen ruhiger, dann eben natürlich das Deutschlandspiel. Und ja, jetzt bin ich ready to rumble. Ich habe gerade das Deutschlandspiel angesprochen. Wir hatten es gerade von Holy. Das soll jetzt kein richtiger Werbeblock werden, aber einmal kurz der Hinweis, weil ihr könnt euch ganz schön was sichern bei Holy aktuell. Heute, genauer gesagt. Wir hatten euch das letzte Woche schon vorgestellt, die große WM-Aktion. An den Tagen nach den Deutschlandspielen verteilt Holy Geschenke und zwar ein Gratisprodukt für jedes Tor, das die DFB-Elf erzielt in ihrem Spiel. Und der ein oder andere wird es vielleicht mitbekommen haben. Es waren 7 an der Zahl beim 7-1 Auftakt gegen Curaçao. Das heißt, wenn ihr heute noch, also laut den Infos von den Kollegen von Holy, beginnt die Aktion am Folgetag dann jeweils um 7.30 Uhr und läuft dann für 24 Stunden. Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt direkt am Montagabend auf den Ohren haben solltet, habt ihr noch bis morgen früh 7.30 Uhr Zeit, oder 7.29 Uhr Zeit, eine Bestellung von mindestens 60 Euro abzugeben. Da reden wir vom wahren Wert. Also da könnt ihr dann danach gerne sogar noch mit dem Code DS 10% abziehen. Aber wenn davor 60 Euro im Warenkorb standen, zählt das schon. Und dann gibt es 7 Gratisprodukte, sprich eine Dreierbox von irgendeiner Sorte oder ein sogenanntes Mini-Starter-Set. 7 Stück für 7 DFB-Tore. Das könnte sich lohnen und die Aktion gilt dann auch für die anderen deutschen Spiele. Aber als steinharter Fußballexperte würde ich mal die Vermutung anstellen, dass Deutschland weder gegen die Elfenbeinküste noch gegen Ecuador, die sich gestern bzw. heute Nacht mit 1-0 voneinander getrennt haben, 7 Tore werden es wohl nicht nochmal werden. Also wenn ihr Bock habt auf 7 Gratisprodukte, dann gerne heute Abend bzw. bis morgen in die frühen Stunden noch zuschlagen. Das sollte jetzt einfach nur kurz der Hinweis sein. Und ich würde sagen, wir starten rein mit Talk über die Spurs, über die Knicks und traditionell würde ich dir den roten Teppich ausrollen und dir überlassen. Wo möchtest du anfangen? Hast du nochmal eine kleine Analyse zur Serie oder zu Game 5 parat? Möchtest du reinstarten mit den Off-Season-Aussichten eines der Teams? Möchtest du ein Loblied singen auf einen Spieler, auf eines der Teams? Wahrscheinlich eher die Knicks. Führ du uns rein. Wo möchtest du anfangen? Was ist der erste Punkt, den du auf dem Zettel hast?
Sehr, sehr gerne. Also wir haben ja gestern in unserer Supporter-Folge ausführlichst dieses 5. Spiel analysiert, die Serie ein bisschen zusammengefasst und uns bewusst da zurückgehalten und halt nicht besonders in die Zukunft geschaut, weil wir uns das für heute aufheben wollten. Wer also gerne da nochmal genau Bescheid wissen möchte, der kann da sehr, sehr gerne reinhören. Das kannst du 7 Tage lang gratis testen. Das würde ich jetzt nicht alles doch mal durchkauen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Aber lass uns gerne in die Zukunft blicken für diese beiden Teams. Von mir aus, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zu den Knicks gibt's wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Lass uns also sehr gerne die Knicks kurz abhaken, sag ich mal, und dann ein bisschen ausführlicher gucken, wie es denn um die Spurs steht, weil die jetzt natürlich vor einer ganz anderen Situation stehen und irgendwie zurückbouncen müssen von dieser Finals-Niederlage und obviously wichtige Entscheidungen vor sich haben und entsprechend natürlich schauen, wie man diesen Kader dann zu einem Championship-Kader macht ab der kommenden Saison. Und das ist etwas, was die Knicks jetzt natürlich nicht so akut vor sich haben, weil sie jetzt schon einen Championship-Level-Kader haben. Es gilt natürlich dann ab der kommenden Saison diesen Titel zu verteidigen. Sie sind dann das gejagte Team und auch sie sollten sich natürlich nicht ausruhen auf diesem Erfolg. Aber ich denke mal, es gibt jetzt nicht so super viel zu sagen zu den New York Knicks. Der Kern ist, was der Kern ist. Man kann sicherlich sich an den Rändern so ein bisschen verstärken. Aber das ist ja auch etwas, was wir vor 2 Jahren gesagt hatten, nach dem Karl Anthony Towns Trade, dass sich die Knicks mit diesem Kern aus Brunson, Ananobi, Bridges, Towns und Hart vor allem diesen 5 ein 4-Jahres-Window gegeben haben. Ein Zeitraum, ein Fenster von 4 Jahren, in dem man diesen Kern zusammenhalten kann, in dem man versuchen wird, um einen Titel mitzuspielen. Und dann kommst du halt mit der Second Apron und den auslaufenden Verträgen in eine Situation, wo man dann wahrscheinlich mindestens einen der 5 gehen lassen muss, sich ein bisschen neu aufstellen muss. Und von diesen 4 Jahren sind jetzt 2 um. Im ersten Jahr ist man halt in den Conference Finals gescheitert, hat mit Mike Brown dann das letzte Puzzleteil an der Seitenlinie reingeholt. Und jetzt im zweiten Jahr hat man den großen Titel geholt, das große Ziel erreicht und hat jetzt dementsprechend noch 2 Jahre in diesem Fenster vor sich, wo man versuchen wird, diesen Titel zu verteidigen und dann im Best Case auch nochmal den Titel zu verteidigen. Die Knicks werden nicht viel weniger hungrig in der kommenden Saison sein und sie werden auch wahrscheinlich nicht viel schlechter in der kommenden Saison sein. Aber im Großen und Ganzen würde es mich wahnsinnig schocken, wenn wir großartig anderes Knicks-Team in der kommenden Saison sehen. Es gibt keinen Grund, sich von einem dieser 5 Starter zu trennen. Und es gibt keinen Grund, irgendwelche größeren Moves zu machen, sowohl was die Spieler auf dem Parkett angeht, als auch die Coaches an der Seitenlinie. Oder wie siehst du das?
Definitiv. Ich wäre auch absolut schockiert, dass wenn wir jetzt hier wahnsinnige Umbrüche sehen würden. Die einzigen Fragezeichen personell, die es gibt, ist die Free Agency von Mitchell Robinson. Der wird in irgendeiner Form einen neuen Vertrag bekommen müssen. Der ist expiring aktuell. Ich würde stark davon ausgehen, dass man sich einigt auf einen halbwegs teamfreundlichen Vertrag. Ich glaube, dass Mitchell Robinson mit seiner Verletzungshistorie und mit seinem natürlich sehr, sehr guten Level, was er jetzt hatte, auch in diesem Playoff-Run, aber jetzt auch nicht ein unglaubliches Breakout hatte oder so. Das wird sicherlich Interessenten geben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man sich hier einigt und Mitchell Robinson gehalten wird zu vielleicht ähnlichen Bezügen wie jetzt den 13 Millionen, die er zuletzt diese Saison zum Beispiel verdient hat. Landry Shamet wird Free Agent. Da hat man sicherlich nicht unbedingt damit gerechnet, dass der so ein wichtiger Teil dieses Teams wird plötzlich. Das ist vielleicht eine interessante Frage, ob man es schafft, den zu halten. Bei Jordan Clarkson würde ich fast schon ausgehen, dass man den einfach ziehen lässt. Ariel Hogporty aus deutscher Sicht natürlich interessant. Mhm. Ebenfalls kein Arbeitspapierstand jetzt für die kommende Saison. Aber wenn wir jetzt aus Knicks Sicht das betrachten, sind das natürlich alles Fragen, die jetzt eher an den Rändern dieses Rosters stattfinden. Ebenso wie die Spieleroption, die José Alvarado hat über 4,5 Millionen. Wo ich nicht mal ausschließen würde, dass er die einfach zieht. Er hat jetzt immer wieder betont, New York-Junge, Knicks-Fan for life. Könnte ich mir vorstellen, dass der einfach sagt, hey, ich ziehe die hier für 4,5 Millionen und bleib an Bord. Aber ansonsten, du hast es gerade schön gesagt, der Kern, die Starting Five, die Stars sind locked in. Nicht nur dieses Jahr, sondern dann auch noch nächstes Jahr. Außer eventuell Josh Hart. Da würde ich nicht ausschließen, dass wir da vielleicht im Sommer 27 trotz Teamoption für die Saison darauf, dass wir da vielleicht irgendwie was Neues sehen. Aber für die kommende Saison wird dieser Championship-Kader, dieser Championship-Kern zusammengehalten. Und das war mein Hauptgedanke, den ich jetzt noch loswerden wollte zu den Knicks, auch so ein bisschen rückblickend, nicht unbedingt auf die Offseason geblickt, weil, wie du sagst, da wird es wahrscheinlich nicht allzu viel Spannendes geben. Das ist, und das ist irgendwo ironisch, weil wir eben von den New York Knicks sprechen und weil auch wir beide zum Beispiel in unserem NBA-Fantum, in unserem NBA-Experten-Dasein, bis vor 2-3 Jahren eigentlich immer über die Knicks als die personifizierte Inkompetenz und die personifizierte schlechte, in Anführungszeichen, Franchise gesprochen haben. Und jetzt plötzlich hat dieses Team in den letzten 2, 3, 4 Jahren eine Masterclass, was Teambuilding angeht, hingelegt. Witzigerweise quasi der komplette Gegenentwurf zu dem Gegner, zu den Spurs, die sich ihre Top 3 zusammen gedraftet haben, indem sie getankt haben, indem sie Glück in der Lottery hatten, natürlich irgendwo in dem Wembanyama-Jahrgang mit Harper und Castle ihre Top 3, die sie in die Zukunft tragen werden, einfach mit hohen Picks zusammen draften können. Dann natürlich der Fox-Trade und so weiter, auch andere Moves gemacht. Aber die Knicks sind ja der komplette Gegenentwurf dazu. Du hast Jalen Brunson, haben wir mehrfach drüber gesprochen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt an der Stelle nicht nochmal komplett aufrollen. Die Underdog-Geschichte und die Free Agency damals und den Fehler, den Dallas gemacht hat. Du hast dir Jalen Brunson in der Free Agency geholt, was ein Move war. Und da sind jetzt natürlich auch die letzten Tage viele Clips kursiert, wie das damals aufgefasst wurde von den Stephen A. Smiths und den Nick Wrights dieser Welt. Damals waren die allerwenigsten, wenn überhaupt eine einzige Person, der Meinung, oh hey, die Knicks haben Jalen Brunson bekommen. Das ist jetzt der Dude, der sie zur Meisterschaft tragen kann oder der sie in die Finals tragen kann. Hm. Der Mikal Bridges-Trade, der Karl-Anthony-Towns-Trade, beide massiv kritisiert worden, hier und da. Für Bridges zu viele Picks abgegeben. Für Towns sah es phasenweise so aus, als wären die Timberwolves der große Gewinner dieses Trades gewesen. Das hat sich jetzt in den letzten Monaten beides ziemlich gedreht. Und wenn du Meister wirst, dann sind ja sowieso alle Fragen nachträglich vom Tisch. Mhm. Beides Trades, die keine No-Brainer waren, wo man schon irgendwo die Vision hat sehen müssen und vor allem dieser Vision dann vertrauen müssen. OG Anunoby per Trade reingeholt. Mike Brown auf den Coachingstuhl gebracht im richtigen Moment. Lang genug an Tom Thibodeau festgehalten, der irgendwo diese Philosophie und das Fundament gelegt hat, bin ich überzeugt davon. Und dann aber im richtigen Moment weggegangen von Tom Thibodeau, obwohl er sie das erste Mal seit, 25 Jahren letztes Jahr in die Conference Finals geführt hat, trotzdem sich entschieden, wir wollen in eine andere Richtung gehen. Wir brauchen mehr von unserem Coach. Und Mike Brown, der jetzt einfach genau die richtigen Knöpfe gedrückt hat und die richtigen Hebel aktiviert hat. Und dann natürlich des Weiteren Josh Hart per Trade reingeholt. Jetzt dann Landry Shamet als Free Agent sich sichern können. Clarkson als Free Agent sichern können. So Spieler, die dann an den Fringes wichtige Beiträge geleistet haben. Alvarado per Trade zur Deadline noch irgendwo unterm Radar sich reingeholt. Ja, das war, wie ich schon gesagt habe, eine Teambuilding-Masterclass in den letzten Jahren, die jetzt gekrönt wird durch die Championship. Und da kann man nur den Hut ziehen vor den Verantwortlichen, denke ich, muss man hier resümieren nach dieser Finals-Serie.
Knicks-Fans können mir gerne vorwerfen, dass ich sie vor allem in diesen Playoff-Runs immer wieder unterschätzt habe. Ja, auch in den Finals auf San Antonio gesetzt und eben nicht auf New York. Aber Knicks-Fans können mir nicht vorwerfen, dass ich mich in den letzten Jahren negativ zu ihrem Roster-Building in irgendeiner Art und Weise geäußert habe. Ich habe natürlich den Anunoby-Trade, wie wir alle, sehr abgefeiert. Mhm. Ich habe den Karl-Anthony-Towns-Trade sehr abgefeiert. Ich war einer der wenigen Fürsprecher und Befürworter des Mikal Bridges-Trades und habe teilweise YouTube-Videos mit dem Titel gemacht, deswegen tradest du halt Haus und Hof für so einen Dude, weil er auch immer wieder gezeigt hat, dass er das wert ist und auch in diesen Playoffs. Habe das befürwortet, dass man sich letzte Saison von Tom Thibodeau dann getrennt hat und von Anfang an auch großer Fan von Mike Brown gewesen. Ich habe mal ein Video gemacht, wo ich runtergebrochen habe, wie sie quasi auf den Euro bzw. auf den Dollar genau da unter gewissen Cap-Grenzen bleiben durch kleine, sehr, sehr erfolgreiche Geniestreiche, auch so Cap-technisch. Also ja, eine absolute Masterclass in Sachen Kader-Building. Und dann kam halt diese Saison alles zusammen für sie. Ja. Ich denke, wir können auch am Beispiel der Knicks einiges lernen, was wahrscheinlich in der modernen NBA wichtig ist, um den Titel zu holen. Wir haben jetzt den 8. verschiedenen Champion im 8. Jahr. Und die Knicks haben halt nicht nur dieses Roster-Building, sondern sie haben dann viele Dinge, die dann im richtigen Moment gut gehen für sie. Brunson und Towns haben kein einziges Spiel verpasst in diesen Playoffs. Man ist weitestgehend verschont geblieben von Verletzungen. OG hatte da seine Phase, auch gerade am Anfang in der Philly-Serie, wo er verletzt war, aber ab den Conference-Finals war OG auch wieder da. Bridges war jemand, auf den man sich generell immer verlassen kann. Hart auf der Bank auch nicht wirklich, sondern sich viele Verletzungen gehabt. Also dieses Team ist weitestgehend fit geblieben und das ist für mich erstmal so das Nummer-1-Ding. Wenn du Meister werden möchtest, dann musst du halt gesunde Spieler haben und vor allem deine Schlüsselspieler. Dass natürlich es nicht geschadet hat, dass ab der zweiten Runde jeder ihrer Gegner eine 7-Spiele-Serie gerade hinter sich hatte, als sie dann auf die Spurs, als sie dann auf die Knicks trafen, hat sicherlich auch nicht geschadet. So, du hast in Runde 2 gegen die Sixers gespielt, die mussten sich in 7 durchkämpfen gegen die Celtics in der Runde davor. Du hast dann gegen Cleveland, die haben 2 7-Spiele-Serien davor hinter sich gehabt und dann in den Finals gegen die San Antonio Spurs, die frisch aus einer 7-Spiele-Serie gegen die Oklahoma City Thunder kamen. So, das heißt, deine Spieler sind ausgeruht, sie sind fit, du hast Zeit, deine Gegner zu scouten und dich vorzubereiten. Und ich denke, so generell, was die Knicks halt nicht haben und auch nicht haben werden in den nächsten beiden Jahren, ist dieser alles überstrahlende Megastar, der auf dem Level ist oder in der Konversation ist, der beste Spieler der Welt zu sein. Also Jalen Brunson ist nicht in der Diskussion. Wir werden unser Top 20 Ranking auch raushauen, natürlich wieder Richtung September. Keiner von uns wird Jalen Brunson als den besten Spieler der Welt sehen. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass keiner von uns beiden Jalen Brunson in seiner Top 5 haben wird. Ich kann jetzt schon mal spoilern, ich werde Jalen Brunson nicht in meiner Top 5 haben. Er ist ein klarer Top 10 Spieler, aber er ist halt kein Top 5 Spieler. Aber abgesehen davon haben sie halt alles. Sie haben mehrere Spieler, auf die sie sich verlassen können. Sie haben einen Coach, der jetzt auch in diesen Playoffs in jeder einzelnen Duell in der Seitenlinie gewonnen hat. Sie haben zu jeder Zeit mal mindestens 4 Spieler auf dem Parkett stehen, die dribbeln, werfen, verteidigen und passen können und athletisch sind. Und das ist vielleicht auch etwas, wo sich andere Teams eine Scheibe von abschneiden können. Vielleicht ist es nicht unbedingt immer nur wichtig, wie gut dein bester Starter ist, sondern wie gut dein schlechtester Starter ist. Mhm. Und die Knicks haben wahrscheinlich den besten, schlechtesten Starter aller NBA-Teams. Das ist sicherlich auch nicht ganz unentscheidend gewesen für ihren Erfolg und dass wir im Verlauf der Finals über Karl Anthony Towns als möglichen Finals-MVP geredet haben und dann über OG Anunoby als möglichen Finals-MVP. Und dann Brunson, das aber doch deutlich am Ende für sich entscheidet, spricht ja auch nur für die Qualität in diesem Team. Also wenn die Spurs 3 Spieler gehabt hätten, die im Verlauf dieser Serie mal mit dem Finals-MVP-Award in Verbindung gebracht worden wären, dann wäre die Serie jetzt auch vorbei, aber mit einem ganz anderen Sieger. Und das unterscheidet halt die Knicks von so ziemlich jedem anderen NBA-Team und das macht sie natürlich auch in der kommenden Saison wieder sehr stark. Ich glaube nicht, dass Teams jetzt auf die Knicks schauen und sagen, okay, alles, was wir dachten, was ein Contender braucht, ist jetzt hier bei dem Team nicht so der Fall. Dafür aber 5 andere Dinge. Also ändern wir jetzt komplett die Art und Weise, wie wir über Roster-Building nachdenken. Weil wenn wir uns an unsere allererste Folge zurückerinnern, wir haben drüber geredet, was ein Contender macht. Nummer 1, der alles überschreitende Megastar und diese elitäre, womöglich beste Defense der NBA. Und die Knicks haben nichts davon. Aber die Knicks haben halt sehr viele andere Dinge und das macht ja die NBA auch so unvorhersehbar und auch so geil, dass du halt nicht einfach dir dein Contender-Team so zusammenkochen kannst nach einem und dem gleichen Rezept, sondern dass es halt verschiedene Wege gibt, wie du so ein Team zusammenstellen kannst. Und die Knicks haben für sie sehr, sehr erfolgreichen Weg gefunden. Das Fundament, die Vibes, diese Identität, die ich auch immer wieder gelobt habe im Verlauf dieser Playoffs für sie. Und das alles führte zu einem absurden Playoff-Run. So, sie haben, das ist einer der verrücktesten Stats und dann bin ich hier auch wieder fertig mit meinem Monolog. Diese 3 Spiele, die sie verloren haben,
ja,
in diesen
ja,
ganzen Playoffs.
Ich hab's auch gesehen, ja.
In diesen 3 Spielen scorten ihre Gegner insgesamt 6 Pünktchen mehr als sie. Und sie sind das erste NBA-Team, der erste NBA-Champion seit den 1998er Bulls mit MJ, die Meister wurden und kein einziges ihrer Games mit mehr als 4 Punkten verloren haben und sie scorten in diesen Playoffs 283 Punkte mehr als ihre Gegner, die meisten in der Geschichte der NBA. Es ist komplett insane.
Absolut insane. Rekord aufgestellt mit einem Net-Rating von plus 16,9. Das beste jemals in einem Playoff-Run. Sie hatten ironischerweise, wie du gerade gesagt hast, sie hatten die elitäre Defense nicht. Hatten sie auch auf dem Papier nicht und hatten sie in der Regular Season nicht. De facto im Playoff-Run hatten sie sie. Die beste Defense dieses Playoff-Runs. Die zweitbeste Offense dieses Playoff-Runs. Und wie du gerade sagst, 16-3, das ist eine absurde Bilanz in einem Playoff-Run. Und diese 3 Niederlagen waren mit 4 Punkten, mit 1 Punkt und mit 1 Punkt. Also sie haben beide diese Hawks-Spiele in der Erstrundenserie mit jeweils 1 Punkt verloren. Und sie haben jetzt dann Spiel 3 der Finals mit 4 Punkten verloren gegen San Antonio. Wahnsinn. eine Dominanz. Und natürlich werden jetzt viele um die Ecke kommen und sicherlich ist da auch was dran, dass man eben mit den Hawks nicht den besten Erstrundengegner hatte, mit den Sixers dann vor allem nicht den besten Zweitrundengegner hatte, dass die Cavs in anderen Jahren weit weg davon gewesen wären, ein Conference-Finals-Team zu sein. Aber erstens, die gute alte Weisheit, du kannst halt nur den schlagen, der dir vor der Nase steht. Zweitens, ich erinnere mich, ich möchte jetzt hier ihn nicht bloßstellen, aber ich erinnere mich, dass der sehr geehrte Kollege Jonathan Walker bei Jeden Tag NBA beispielsweise auf die Hawks getippt hat in der Erstrundenserie. Wir hatten in unserer Preview, ich meine, ich hatte nix in 7. Ich weiß nicht mehr, was du getippt hattest. Wir haben auch beide die Hawks als ziemlich stark eingeschätzt. Du hast sogar auf die Sixers getippt in der zweiten Runde. Auch das sage ich nicht, um dich bloßzustellen oder um nochmal Salz in die Wunde zu reiben. Ein bisschen vielleicht, aber ich sage es, um zu verdeutlichen, dass das hier absolut vorstellbar war, dass die Sixers in den Conference Finals stehen und nicht die Knicks.
Ja, ich hatte Knicks in 6 gesagt in Runde 1, also da hatte ich dann noch recht, aber der Sixers-Tipp war natürlich eine wahnsinnige Overreaction
vielleicht
nach ihrem Sieg gegen die Celtics und dann in den Conference Finals natürlich wieder auf die Knicks und in den Finals dann wiederum gegen die Knicks. Also in 2 der 4 Serien habe ich vorher gegen die Knicks getippt. Das sagt natürlich auch einiges aus. A, über mein Basketballwissen anscheinend und B, dass die Gegner vielleicht doch nicht ganz so schlecht auch alle waren. Sie waren jetzt auch nicht besonders gut, aber sie waren jetzt auch nicht besonders scheiße.
Na, und auch in den Conference Finals. Ich hab's jetzt gerade hier nochmal vor mir. Ich hatte Knicks in 5, du hattest Knicks in 6. Gut, mein Tipp war schon relativ deutlich, aber das hatte dann auch eher, also ich war auch bei eher bei Knicks in 6 als irgendwie Knicks in 4. Also wir beide haben auch nicht kommen sehen, dass es so eine deutliche Serie wird. Du musst schlagen, wen du vor der Nase hast, das haben sie getan. Und vor allem, sie haben ja die Sixers und Cavs und Hawks in der zweiten Hälfte der Serie nicht einfach nur geschlagen, sie haben sie ja dominiert, teilweise aus der Halle geballert. Sie haben jetzt wieder in 5 Spielen die Finals gewonnen. Und ja, alle 5 Spiele waren knapp. Und ja, es hat krasse Comebacks gebraucht und Einbrüche der Spurs. Das stimmt natürlich alles. Aber es waren dann halt am Ende 5 Spiele und 4 davon hat man gewonnen. Das ist ja irgendwo eine Grunddominanz, die man da an den Tag gelegt hat. Und deswegen ist weder die krasse Bilanz, noch das krasse Net-Rating, noch das Offensive-Rating, Defensive-Rating. Das ist vielleicht ein bisschen mit einer Prise Salz zu genießen, wie der Ami sagen würde, aber da ist auch wahnsinnig viel einfach wahr, was da passiert ist in den letzten knapp 2 Monaten. Und deswegen auch hier nochmal abschließend Hut ab vor den New York Knicks. Das war extrem, extrem beeindruckend und eine sehr verdiente NBA Championship.
So, dann kommen wir zu den San Antonio Spurs. Frage an dich. Du bist im Front Office der Spurs und hast jetzt die große Wahl, irgendetwas sehr, sehr Großes zu machen im Sommer, sei es den Coach zu entlassen, Fox zu traden oder irgendeinen Win-Now-All-In-Superstar-Trade mit deinen ganzen Assets zu machen, oder du sagst, let's run it back und wir setzen auf die Entwicklung der Jungspieler und hoffen einfach, dass Fox fit bleibt und hoffen darauf, dass Mitch Johnson aus den Fehlern lernt. Welchen der beiden Wege würdest du aktuell gehen?
Wenn das die beiden Wege sind, dann würde ich den zweiteren gehen. Ich glaube aber, ich würde zumindest mal sehr aktiv den Hörer abnehmen, wenn Teams anrufen und sich nach De'Aaron Fox erkundigen. Das hat gar nicht so viel mit meiner Einschätzung von De'Aaron Fox zu tun. Ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass er durch eine Verletzung durchgespielt hat mit einem High Ankle Sprain, die ihn in der Regular Season, wenn es da gewesen wäre, für mehrere Wochen wahrscheinlich halt einfach aus dem Verkehr gezogen hätte. Er war angeschlagen, er war nicht bei 100%. Das entschuldigt teilweise seine Leistung, das entschuldigt nicht ganz seine Leistung. Du hast einmal sehr harsch sein Decision-Making kritisiert. Nicht nur in dieser einen exemplarischen Szene, als er da gegen OG Anunoby drivet, kurz vorm Tip-In, sondern generell in den Playoffs, generell in der Crunch-Time, auch jetzt Spiel 5 zum Beispiel, war wieder sehr geprägt in der Schlussphase von einem Fox-Brick nach dem anderen. Ich habe enorme Bauchschmerzen, weil ja jetzt dann erst seine 4-Jahres-Extension reinkickt diesen Sommer. Diesem Mann in den nächsten 4 Jahren, und diese 4 Jahre werden ihn dann in seine 30er reintragen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass der ganz am Anfang seiner Prime steht oder so, denke ich mal. Vor allem ein Spieler wie er, der ja sehr von seiner Explosivität und von seinem Antritt lebt. Diesem Spieler 54, 50, 54, 58 und 62 Millionen jeweils zu zahlen über die nächsten 4 Jahre. Das bereitet mir schon ziemlich große Bauchschmerzen, vor allem, weil ich Dylan Harper in der Hinterhand habe, von dem ich, das habe ich in diesem Playoff-Run immer wieder betont, unter all den vielen Fans, die er zu Recht hat dieser Tage, bin ich vielleicht sogar nochmal einer der Größten. Sollte ein halbwegs vernünftiges Angebot für De'Aaron Fox auf dem Tisch liegen, würde ich jetzt schon diesen Schritt gehen, wenn ich der Spurs-Verantwortliche wäre. Ich würde kein bisschen an Mitch Johnson rütteln. Ja, das war teilweise nicht geil, was er da zusammengecoacht hat. Aber als Rookie-Headcoach diese Mannschaft auf dieses Level zu heben, überhaupt erst in die Finals zu führen, ich glaube, das verdient wahnsinnig viel Respekt. Da sollten wir uns jetzt nicht von den Lowen Lows zu sehr beeinflussen lassen. Also da würde ich auf jeden Fall drauf vertrauen, dass er als Coach wächst, zusammen mit der Mannschaft, mit dem Kern zusammenwächst. Also da wäre ich auch unglaublich schockiert, wenn da jetzt was passiert. Ich wäre nicht unfassbar schockiert, wenn De'Aaron Fox getradet wird. Und ich würde es jetzt schon für den richtigen Weg halten, weil ich der Meinung bin, dass Dylan Harper, wenn er nicht sogar jetzt schon der bessere Spieler ist, spätestens irgendwann in den nächsten 12 Monaten der bessere Spieler sein wird. Und ich glaube, je früher du Harper und Castle zusammen als Starting Backcourt heranwachsen lässt, sich aneinander gewöhnen lässt, sich daran gewöhnen lässt, im Trio mit Wemby zusammenzuspielen, das kann dir, glaube ich, nur gut tun langfristig, je eingespielter dieses Trio wird. Und deswegen bin ich der Meinung, das sollte man jetzt schon tun. Du kannst irgendwo argumentieren, das, was Fox diesem Team bringen sollte, hat er bereits gebracht. Diese führende Hand, Veteran Leadership, das Team aufs nächste Level heben, das ist vollbracht. Sie waren in den Finals, sie sind auf dem nächsten Level. Du bist jetzt, obwohl es so ein junges Team ist, du bist jetzt in meinen Augen im Championship-Obast-Modus. Wenn du ein Finals-Team bist, das ja theoretisch besser werden sollte, außer es passiert jetzt irgendwas ganz Dramatisches, verletzungstechnisch oder so, dann bist du jetzt im Modus, jede Saison, in der du nicht wieder in den Finals stehst oder in der du nicht im besten Fall Meister wirst, ist irgendwo eine Enttäuschung. Und ich glaube, dass dieses Team jetzt sogar schon für die kommende Saison wahrscheinlich maximierter wäre mit Harper und Castle als Starting Backcourt und nicht mit De'Aaron Fox. In einer perfekten Welt bringst du vielleicht De'Aaron Fox von der Bank. Glaube ich nicht, dass du das durchgesetzt kriegst. Erstens zwischenmenschlich, zweitens zahlst du dann halt einem Bankspieler 50 Millionen. Weiß ich nicht, ob man das machen sollte. So, sorry, jetzt habe ich eine sehr lange Antwort. Unterm Strich, zusammenfassend, ich würde den Schritt gehen, wenn das Angebot halbwegs passend ist. Ich glaube aber nicht, dass sie den Schritt gehen und das halte ich dann schon auch für vertretbar. Wie stehst du dazu?
Also erst einmal, weil du es jetzt mehrfach angesprochen hast, Starting Backcourt, Castle und Harper. Ich glaube, je eher die Spurs einsehen, dass Stephon Castle besser aufgehoben ist als Flügelspieler und sie aufhören, Stephon Castle als einen ihrer Point Guards zu betrachten, desto besser. Generell, Castle hat ein bisschen Glück, dass Fox existiert.
Ja.
Jetzt gerade. Und dass Wemby auch Phasen hatte, in denen er sehr stark abgetaucht ist, weil wir nicht darüber reden, dass Stephon Castle in diesen Finals gottlos reingeschissen hat. Mhm. Und dass er von, wenn wir auf 5 Spiele gucken, diese 5 Spiele als 10 Halbzeiten betrachten, dass er in 9 von diesen 10 Halbzeiten reingeschissen hat und in einer gut war. Stephon Castle hat katastrophale Finals gespielt. Niemand redet darüber, weil De'Aaron Fox offensiv existiert.
Offensiv.
Ja, offensiv. Wobei ich ihn jetzt auch defensiv nicht wahnsinnig brillant fand, aber man kann durchaus die Case machen. Gerade in Situationen an jemanden wie Karl Anthony Towns hat er einen guten Job gemacht. Aber overall, vor allem am offensiven Ende, eine absolute Katastrophe. Dass Mitch Johnson und Fox und hier und da Wemby den ganzen Blame abbekommen, das ist mir in den letzten Tagen so ein bisschen aufgefallen und wollte da einfach mal kurz erwähnen, dass wir hier einen vergessen haben, der natürlich jetzt auch nicht verantwortlich gemacht werden kann und der ja auch gerade mal in seinem 2. Jahr in der NBA ist, aber mit einem anderen Castle in der ein oder anderen Halbzeit, in der er vielleicht gut gewesen wäre, hätte die Serie auch ein wenig anders ausgehen können.
99er Offensivrating. Ich wollte, hab mich jetzt gerade interessiert, wollte ich nachgucken. 99er Offensivrating, ja. 50% True Shooting in den Finals.
Ja. Zu der Fox-Geschichte, ich bin zwiegespalten. Schwierig zu sagen, wie sehr die Verletzung ihn jetzt gehindert hat, Winning Basketball zu spielen in diesen Playoffs. Sicherlich hat sein Pull-Up-Wurf gelitten, die Explosivität, die Drives drunter gelitten, dass das Decision-Making unbedingt darunter gelitten hat oder seine generelle Art und Weise, wie er Basketball spielt und den Ball dominiert und als Floor General agiert und als Playmaker für die Kollegen agiert. Wahrscheinlich eher weniger in diese Richtung. Das Problem, was die Spurs haben, und das hatten sie in diesen Playoffs, und ich würde auch aktuell davon ausgehen, dass das ein Problem ist, was sie auch in naher Zukunft haben werden, ist, dass sie De'Aaron Fox brauchen. Dylan Harper kann sehr, sehr vieles. Dylan Harper kann nicht ein, oder zumindest jetzt noch nicht, dein klassischer primärer Perimeter-Ballhändler, der offensive Pick-and-Roll-Guard sein, der Angriff für Angriff eine Defense seziert und gute Looks für sich und die Kollegen herausspielt. Das kann Harper nicht und das kann Castle nicht. Und die Spurs waren in diesen Playoffs am besten, vor allem Richtung Ende auch der OKC-Serie, wenn Fox halt gespielt hat. Wir erinnern uns an diese ganzen Castle-High-Turnover-Games. Die waren halt da weniger, als Fox dann auf einmal wieder da war. Sagt auch Harper, der natürlich wahnsinnig aufgeblüht hat, jetzt auch gerade in diesen Finals und der zweitbeste Spieler war. Aber er hat halt auch aufgeblüht, weil er halt nicht die ganze Zeit Pick-and-Roll laufen musste und kreieren musste. Und das würde er müssen in Abwesenheit von De'Aaron Fox. Also ich hätte prinzipiell nichts dagegen, wenn du ihn tradest. Aber es muss unbedingt jemand kommen, der vieles von dem ersetzen kann, beziehungsweise im Optimalfall sogar besser machen kann. Jetzt Fox zu traden und deine kompletten Perimeter Creation lassen in die Hände von Harper und Castle zu geben, wäre in meinen Augen ein riesiger Fehler. Denn, ich habe es gerade schon gesagt gehabt, die Spurs waren in diesen Playoffs in dieser Saison am besten, wenn Fox auf dem Parkett stand und sie brauchen dieses Ballhandling und diese Creation und das Pick-and-Roll-Playmaking und jemand, der den Ball vortragen kann, Angriff für Angriff, auch gegen Pressure-Defense und der dann am Ende auch sich in den letzten Minuten seine Looks kreieren kann. Die hat er jetzt natürlich nicht gemacht, aber so diesen Spieler am Ende zu haben, der, dem du einfach den Ball gibst am Perimeter und sagst, ey, die gehen jetzt mal alle aus dem Weg und der wird uns hier einen Pull-Up-Jumper reinmachen. Fox hat ja in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, dass er das phasenweise auch kann. Und dementsprechend, wenn du ihn tradest, dann muss jemand her, der vieles von dem ersetzen kann. Die Alternative ist natürlich, gucken, ob du mit deiner Mid-Level, die du zur Verfügung hast, jemanden wie CJ McCollum vielleicht reinholst. Hoffst, dass er eventuell vielleicht auf ein bisschen Kohle verzichtet, um diesen Ring zu chasen, Richtung Ende seiner Prime. Dann hast du halt einen Spieler, der dir ein bisschen was von dem gibt. Aber selbst dann, wenn du Fox tradest, dann musst du jemanden reinholen, der dir Perimeter Creation gibt. Sei es jemand wie Tyler Hero oder sowas. Du möchtest wahrscheinlich jemanden haben, der abseits des Balles besser ist, weil natürlich schon der langfristige Plan ist, gerade Harper in diese Rolle reinwachsen zu lassen. Und dass Fox halt abseits des Balles nicht existiert, ist ihn auch zum Verhängnis geworden. Aber jetzt Fox zu traden und zu sagen, okay, dann wird jetzt halt Harper unsere Nummer 1 am Perimeter und Castle unsere Nummer 2 und da kann ja Wemby auch noch ein bisschen was machen. Würde ich für einen Fehler halten und so können sich Championship Windows dann auch schnell wieder schließen. Also das, was die Spurs unbedingt machen sollten, ist evaluieren, in was für einer Rolle ihre Schlüsselspieler am besten aufgehoben sind. In Zusammenarbeit natürlich obviously auch mit Mitch Johnson. Wie setzen wir Wemby optimal ein? Wie kann man denn Fox behalten, aber dafür sorgen, dass so etwas nicht nochmal passiert? Wie können wir ihn anders einsetzen? Können wir ihn von der Bank kommen lassen? Wie laufen die Politics hinter den Kulissen ab? Kann man jemanden, der so viel verdient und so einen Status hat, von der Bank bringen lassen? Wie können wir den Fox einsetzen als Off-Ball-Spieler, seine Usage als On-Ball-Creator ein bisschen verringern, damit das funktioniert? Wie können wir den Harper reinwachsen lassen in seinem zweiten Jahr mehr in diese Rolle, ohne dass er gleich alles übernehmen muss? In was für eine Rolle ist Castle am besten aufgehoben? So, aber dafür brauchst du halt dann auch einen Coach, der erstens mal offensiv auch diese Fantasien hat und der das offensiv kann. Und das hat er jetzt nicht unbedingt gezeigt, der gute Mann, in den letzten Wochen und Monaten. Aber du brauchst natürlich vor allem auch einen Trainer, der dann auch bereit ist zu sagen, ja, De'Aaron Fox, du kommst halt jetzt von der Bank oder so. Und ob jetzt Mitch Johnson dafür der optimale Mann ist, wird sich halt zeigen. Ich denke mal, das kann er werden. Aber auch er muss einen deutlich, deutlich besseren Job machen. Weil klar, du hast es gerade angesprochen, er hat sie gleich im ersten Playoff-Run in die Finals geführt und hat ja auch gut gecoacht bis zu diesen Finals. Aber in diesen Finals, es war halt eine wirkliche absolute Katastrophe. Adjustments, Lineup-Management, Entscheidungen in der Crunch-Time. Generell wirkt es jetzt auch nicht immer so, als ob das Team so hundertprozentig dahinter dem steht, was er so denkt und macht. Wir hatten Devin Vassell, der auf der Pressekonferenz über einen frustrierten Dylan Harper geredet hat, der mit seiner Rolle nicht so zufrieden war. Also weiß nicht, ob da alles in den Kulissen so optimal läuft. Ich würde jetzt aber auch nicht sagen, Alter, Mitch Johnson müsste jetzt unbedingt gefeuert werden nach diesen Playoffs. Aber wir sollten ihn auf jeden Fall im Auge behalten. Das war jetzt mal ein Jahr, wenn er aus diesen Fehlern lernt und besser wird, was ich ihm auf jeden Fall zutraue, dann gerne. Aber wenn das nächstes Jahr wieder ähnlich aussieht, dann müssen wir da halt wirklich ernsthaft darüber reden.
Ansonsten vielleicht noch so ein paar Gedanken an den Rändern. Ich hatte das ja neulich schon mal anklingen lassen. Ich bin der Überzeugung, wäre man intern der Meinung gewesen, dass das jetzt schon ein Finals-Team ist, dann hätte man diese Moves an den Rändern teilweise vielleicht schon vollzogen. Also ich glaube nicht, dass man dann Harrison Barnes, der quasi unspielbar war in den Playoffs, dass man hinter Wemby und Cornett, der auch nicht ideal war als Backup-Center, aber dass man dann noch drei weitere Backup-Center im Kader hatte, die allesamt nicht spielbar waren, dass die einzige so richtige Guard-Unterstützung abseits von Harper von der Bank jemand wie Jordan McLaughlin war, das war halt einfach ein ziemlich unsauber zusammengestelltes Roster mit dem Hintergedanken, das hier soll ein Finals-Team sein. Und ich glaube, dass wir halt diese Moves an den Rändern jetzt dann im Sommer sehen werden. Harrison Barnes und Kelly Olynyk sind beide expiring mit relativ hohen, also Olynyk hat 13,4 Millionen verdient, Harrison Barnes 19 Millionen, dass man entweder einen oder beide zu geringeren Bezügen hält, so als Veteranen, fände ich jetzt nicht kacke. Wenn du mich fragst, würde ich wahrscheinlich einfach beide ziehen lassen. Und dann hast du halt die Möglichkeit, also Biombo würde ich ziehen lassen, McLaughlin könnte man vielleicht halten, tut nicht weh. Plumlee würde ich ziehen lassen. Stand jetzt hat man inklusive der Teamoption von Julian Champagny, denn Teamoption 3 Millionen, was halt unfassbarer Vertrag ist, könnte mir vorstellen, dass man sich da hinsetzt und vielleicht einen längerfristigen Vertrag mit etwas mehr Jahresgehalt
absolut
jetzt schon
aushandelt. Hundertprozentig.
Sagen wir mal, nehmen wir die mal raus, diese Teamoption, und sagen, dass dann Champagny irgendwie mehr verdienen wird. Dann sind wir bei 149 Millionen, die Spurs Stand jetzt nur in den Büchern stehen haben. Und dann kannst du Champagny, weiß nicht, was kriegt der dann? 15 Millionen vielleicht. Dann bist du immer noch bei einer recht humanen Gesamtabrechnung. Und dann hast du halt die Möglichkeiten. Du hast gerade McCollum angesprochen, fände ich nicht so verkehrt. Ich denke, man wird vor allem Hilfe auf dem Flügel brauchen, Shooting brauchen, vielleicht nochmal einen Body mehr im Frontcourt, den du dann, wenn Wemby Pause braucht, wenn Cornette vielleicht nicht spielbar ist, nochmal so einen versatileren Big vielleicht sich reinholen. Da wird was passieren müssen, denke ich, um diesen Erfolg der Finals wiederholen zu können. Und es muss natürlich vor allem was passieren, um den nächsten Schritt zu gehen. Vieles von dem, was passieren muss, setzt man auf die Karte internes Development. Und ich denke, das völlig zu Recht. Also natürlich, wenn wir jetzt, angenommen die San Antonio Spurs, in genau einem Jahr sitzen wir hier und die Spurs sind Meister geworden und wir unterhalten uns über die Gründe, warum die Spurs jetzt Meister geworden sind, dann wird natürlich ganz, ganz oben stehen, Wemby wahrscheinlich nochmal einen Tick besser geworden. Da habe ich gleich einen Punkt auf dem Zettel, den ich auf jeden Fall noch besprechen möchte. Harper ist besser geworden. Castle ist besser geworden. Carter Bryant hat sich zu einem spielbaren Playoff-Rotationsspieler entwickelt. Geil. So, der junge Kern der Spurs ist gewachsen und hat das nächste Level erreicht. Natürlich ist das A und O. Aber auch, dass dieser Kader sinnvoll aufgefüllt und verstärkt wird an den Rändern, wird, glaube ich, diesen Sommer ganz, ganz wichtig sein.
Mehr Frontcourt, Tiefe. Das war ein echtes Problem in diesen Playoffs, schon gegen OKC, aber dann vor allem gegen die Knicks, die Bank. Auch das war gegen OKC Richtung Anfang der Serie. Da habe ich auch mal gesagt gehabt, dass die Thunder mehr spielbare Dudes haben auf der Bank als die Spurs, wo natürlich auch hier und da mal der ein oder andere heiß laufen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es halt von der Bank her ein kleiner Joke gewesen, weil man wahrscheinlich nicht damit gerechnet hat, dass dieses Team so schnell so gut sein wird. Also die Bank muss auf jeden Fall besser werden. Man braucht mehr Shooting wahrscheinlich. Shooting kann man nie genug haben. Und gerade wenn du jemanden wie Wemby hast, dann erst recht. Ich bin gespannt, was sie mit der Mid-Level-Exception machen. Wie gesagt, CJ McCollum ist jemand, der da gut reinpassen könnte. Champagne hast du gerade schon angesprochen. Ich würde mich rigoros von Barnes, von Olynyk, von Biombo wahrscheinlich trennen. Man hat den 20. Pick im Draft, man hat den 35., 42. und 44. dann noch in der zweiten Runde. Sehr gespannt, was sie damit machen. Sie haben ohne Ende Draft-Picks, sie haben 4 zukünftige Firsts, die sie traden können, und endlich viele zukünftige Seconds, und sie haben auch den anderen Pick-Swap. Da dürften die interessantesten dann entweder der mit den Mavs oder Timberwolves in 2030 sein. Und sie haben einen ungeschützten Pick-Swap in der ersten Runde mit den Sacramento Kings in 2031. Wir haben schon öfter mal drüber geredet. Asset-mäßig stehen wenige Teams und Organisationen besser da als die San Antonio Spurs. Sie können bei Giannis mit einsteigen, von dem ich mir sehr sicher bin, dass er in diesem Sommer getradet wird. Ich würde nicht für ihn traden, wenn ich San Antonio bin, aber sie können. Sie können für jeden All-Star-Level-Spieler, der verfügbar wird, traden, wenn sie es denn wollen. Sie können in jede Trade-Verhandlung einsteigen und wahrscheinlich so ziemlich jedes andere Team überbieten. Die Uhr tickt irgendwo, weil Wemby und Harper und Castle noch ihre Rookie-Deals gerade haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Du kannst natürlich bei deinem Kern bleiben und du kannst sagen, wir vertrauen darauf. Und unter anderen Umständen hätte man diese Finals durchaus auch gewinnen können. Aber, und das ist wahrscheinlich mein finaler Gedanke zu der ganzen Sache, da bin ich gespannt, was du noch zu Wemby zu sagen hast. Es ist unfassbar schwer, in die Finals zu kommen. In der modernen NBA. Nicht ohne Grund hat es kein amtierender Champion geschafft, im Jahr darauf noch einmal in die Finals zu kommen. Und nicht ohne Grund sind die Thunder auch der erste amtierende Champion seit Jahren, der auch nur die zweite Runde überstanden hat. Wir sagen natürlich, das ist erst der Beginn. Wemby und Castle und Harper werden in Anführungszeichen nie mehr so in Anführungszeichen schlecht sein. Das ist wahrscheinlich blöd formuliert, aber sie werden besser sein in 2 Jahren, in 3 Jahren, in 4 Jahren, als sie es jetzt sind. Das Fenster ist da. Die Ausgangslage ist so gut, wie sie nur sein kann. Aber das garantiert keine Finals-Teilnahme. Wemby meinte, es sagt, weil sie jetzt mindestens erstmal wieder 100 Spiele machen müssen, um wieder in die Finals zu kommen. Das können gut und gerne auch mehr sein. Es ist schwer, dich von einer Finals-Niederlage zu erholen und dann zurückzukommen in die Finals mit dem gleichen Kern. Die Celtics haben das geschafft, nachdem sie 22 verloren haben und dann 24 gewonnen haben. Aber wir haben auch genug andere Teams, die in den Finals waren, dort gewonnen oder verloren haben und dann nicht mehr dorthin gekommen sind. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, ach, die Spurs sind jung, das war jetzt halt nur mal der erste Versuch, ist schade, aber dann gewinnen sie es halt nächstes Jahr. They will be back. Das ist nie garantiert. Das war 2012 nicht garantiert für die Oklahoma City Thunder, wo alle gesagt haben, ach, komm, erstes Jahr gegen LeBron verlierst du halt dann. Die werden zurück sein. Die waren nicht mehr zurück. Die waren nie wieder zurück. Phoenix Suns, obviously will ich jetzt den Kern aus Booker und Bridges und Ayton nicht vergleichen unbedingt mit dem Kern aus Victor freaking Wembanyama, Dylan Harper und Stephon Castle. Aber ich erinnere mich auch da zurück. Die werden wiederkommen. Ja, die haben jetzt verloren, aber das ist erst der Anfang. Chris Paul hat sie auf dieses nächste Level gehoben und jetzt werden sie wieder da sein. Dann gewinnen sie halt nächstes Jahr. Es gibt Leute, die das gesagt haben, die kamen nie wieder auch nur in die Nähe davon. Klar, da wurde auch dann Mist geholt an einigen Stellen, sowohl bei OKC, die ich ja gerade angesprochen habe, und vor allem dann auch bei den gerade erwähnten Phoenix Suns. Worauf ich hinaus will, es ist nie garantiert. Und wenn du jetzt sagst, okay, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass die Spurs nächstes Jahr wieder in die Finals kommen? Ist sie bei 50%, was wahrscheinlich wahnsinnig hoch ist, wenn man bedenkt, dass die Oklahoma City Thunder existieren. Da jetzt einem anderen West-Team eine 50% Chance zu geben, diesen zu gewinnen, ist sehr, sehr hoch. Aber lass es 50% sein, dass sie auch noch in die Finals kommt. Dann haben sie ja auch noch nicht den Titel geholt. Das ist halt auch absolut keine Garantie. Wemby ist auf Gold-Potenzial, auf Gold-Course. Es gibt wenige andere U25-Spieler, die ich jetzt gerade lieber in meinem Team hätte, als Dylan Harper. Da fällt mir Cooper Flagg ein. Und das war's dann wahrscheinlich auch schon. Ich weiß nicht, ob es abgesehen von Wemby und Cooper Flagg einen anderen U25-Spieler in der NBA gibt, den ich stand jetzt lieber in meinem Team hätte als Dylan Harper. Wenn dir spontan einer einfällt, dann hau gerne raus.
Wie alt ist Edwards?
Über 25, glaube ich. Oder gerade 25. Aber Edwards ist auf jeden Fall nicht mehr 24, nur, oder?
Anthony Edwards ist 24. Wird im August 25.
Okay, dann, okay, gut. Dann habe ich Mist erzählt. Dann noch Anthony Edwards. Okay, dann lass es mich anders formulieren. U24 fällt mir nicht wirklich irgendjemand ein. Selbst jetzt auf die kommende Draft-Klasse gesehen, ist, ja, Dylan Harper ist sehr, sehr special. Einfach jetzt, um dieses Duo langfristig zu bauen, besser geht's eigentlich nicht. Aber das ist alles keine Garantie. Wemby, man kann es ja doch so sehen, Wemby hat jetzt einen Playoff-Run, in dem er komplett fit war. Mhm. Keine Garantie, dass das so schnell nochmal passiert. Du weißt es nie. Windows schließen sich sehr, sehr schnell. Der Rest der NBA wird auch versuchen, sich in die Position zu bringen, Meister zu werden. Die Thunder werden auch versuchen, nächstes Jahr wieder den Westen zu gewinnen. Das war jetzt eine große, große Chance, die man nicht genutzt hat. Und man weiß nie, ob es jetzt wirklich nur 100 Spiele sind, ehe wir die Spurs da wiedersehen. Kann gut und gerne sein. Aber es kann auch sein, dass wir die Spurs in den nächsten 3 Jahren gar nicht nochmal in den Finals sehen. Dann hast du vielleicht ein Jahr, an dem Wemby verletzt ist, ein Jahr, an dem Harper verletzt ist und ein Jahr, an dem sie vielleicht alle fit waren, aber OKC einfach besser war. Und so geht's ganz schnell, dass Wemby 25 ist und dann war das halt seine einzige Finals-Teilnahme bisher. Man weiß es nicht. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was du jetzt noch zu Wemby zu sagen hast.
Ich unterschreibe zu 100%, nur kurz fürs Protokoll, was du gesagt hast. Man sollte das nicht als gegeben ansehen, dass wir die Spurs definitiv wieder in den Finals sehen werden. Nächstes Jahr, übernächstes Jahr, whatever. Da muss immer viel zusammenlaufen, egal für welches Team. 2 Gedanken zu Wemby. Erstens, ich habe jetzt an vielen Stellen gehört, diese Geschichte Wemby needs a move. Und ich stimme immer mehr zu, je länger ich drüber nachdenke. Wir haben bei Wemby jetzt immer wieder gesehen, dass es ihm extrem gut tun würde, ob das jetzt in irgendeiner Form so eine Art Hookshot ist. Von mir aus, hey, du bist 7'6 oder whatever, bring von mir aus den Kareem Skyhook zurück. Ob das irgendeine Form von Post-Fadeaway ist, ob das so ein, ich habe als Beispiel gesehen, so ein Tim Duncan irgendwie Elbow-Bankshot, weiß ich nicht. Was halt am praktikabelsten ist, womit er sich am wohlsten fühlt. Aber die Grundidee, dass Wemby einen Counter braucht dafür, wenn ihm physische Verteidiger wie ein Towns, wie ein Mitchell Robinson jetzt in dieser Finals-Serie, wie ein Hartenstein davor bei den Thunder, Schwierigkeiten bereiten, wenn Teams dagegen schemen, dass er als Rollman zu einfachen Abschlüssen kommt. Wenn es eben nicht passieren soll, dass er in Anführungszeichen settled und 7, 8, 9 Dreier nimmt jedes Spiel, weil das sollte nicht unbedingt passieren. Das kann gerne mal passieren, wenn der Wurf fällt, aber es sollte nicht regelmäßig passieren. Da stimme ich ziemlich zu inzwischen. Ich glaube, er sollte, und ich könnte mir vorstellen, er wird im Sommer daran arbeiten, diesen einen großen Counter-Move zu haben, einen Wurf, den er, und er ist prädestiniert dafür mit seinen physischen Ausmaßen, zu jedem Zeitpunkt loskriegen kann.
Sehe ich
anders. Einigermaßen hochprozentig treffen kann. Siehst du anders?
Ja.
Okay.
Ich glaube, dass das vor allem mit Coaching und den Mitspielern zusammenhängt, dass du Wemby als Coach in die Situation bringen musst, effizient zu scoren, die kompletten 48 Minuten lang. Und wenn man das gemacht hätte, und es gibt so viele, und das ist ja der Vorteil bei Wemby, so viele Wege, ihn einzusetzen und ihm gute Looks zu generieren, dass man das einfach machen sollte. Klar, es würde ihm jetzt nicht schaden, aber ich glaube nicht, dass er es braucht. Er braucht einen Coach, der gute Plays für ihn läuft. Und er braucht Mitspieler, die ihn finden. Und er braucht einen Pick-and-Roll-Creator, der Gravity hat als Pull-Up-Shooter und Gefahr ausstrahlt als Driver. Sicherlich möchtest du irgendwo auch die Self-Creation, aber alles, was ich an Wemby zu kritisieren habe nach diesen Playoffs, ist erstens, dass er nicht dauerhaft im Attack-Mode ist und zweitens, dass er das halt nicht über 48 Minuten halten kann, sondern dass ihm halt die Puste ausgeht relativ schnell. Das sind halt die 2 Sachen, die sich ändern sollten. Sein Conditioning und dieses Attack-Mindset dauerhaft zu haben. Aber der Rest muss kommen von Coaching, Staff und Mitspielern, in meinen Augen.
Ich glaube schon, dass die Self-Creation-Komponente, vor allem wenn er der beste Spieler der Welt sein möchte und bleiben möchte in den nächsten Jahren, ich glaube schon, dass das irgendwo notwendig ist, weil du dich eben nicht immer drauf verlässt. Also es wird halt Momente geben, auch in den nächsten Jahren in Playoff-Spielen, wo vielleicht dann irgendwie ein Harper mal verletzt oder ausgefault ist und ein Fox einfach nicht auf dem Level ist und ein Castle komplett untertaucht und völlig überfordert ist offensiv. Ob das jetzt diese 3 sind oder ob das andere Mitspieler sind, es gibt immer Momente, in dem deine Mitspieler dich im Stich lassen, in Anführungszeichen. Und ich glaube, wenn er diese Self-Creation dann nochmal mehr mitbringen kann, dann kann das nur nützlich sein für ihn persönlich und für das Team. Aber ich stimme natürlich trotzdem auch zu, dass
versuchst du halt für solche absoluten Ausnahmefälle, dir da so einen übelsten Signature-Move da so zu perfektionieren, was ja ein unfassbar schwieriger und langer Prozess über Jahre hinweg ist, da würde ich lieber einfach all around an allem arbeiten. Das haben wir jetzt natürlich auch bei Dwight Howard gesehen gehabt, der sich dann auch irgendwelche Moves angeeignet hat und oder versucht hat anzueignen und dann das dazu geführt hat, dass er eher so ein bisschen weggegangen ist von dem, was er eigentlich machen konnte. Und das ist ja das, was Wemby so auszeichnet, dass er halt alles kann. Dass er dieser Goat-Lobcatcher und Abroller ist und gleichzeitig aber auch Inverted Pick-and-Roll laufen kann und Ballhandling sehr, sehr gut beherrscht und Gegenspieler im 1 gegen 1 schlägt. Ich weiß nicht, wenn du halt einen Coach gehabt hättest, der gesagt hat in den Finals, ey, Wemby, lauf doch mal ein Inverted Pick-and-Roll, dann hätte sie das sehr, 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 sehr weit gebracht, in meinen Augen. Und deswegen, ich glaube, Wemby wäre besser beraten, einfach, klar, du willst, dass das Pull-Up-Jump-Shooting-Game besser wird, aber da, also ich verstehe, was du meinst, ich verstehe, wo du herkommst, aber ein besserer Wurf, Attack-Mode, besseres Conditioning und dann halt wirklich ein Coaching-Staff und Mitspieler, die wirklich seine Stärken maximal ins Hintersetzen, ich finde, das reicht. Ich finde nicht, dass er jetzt diesen Move braucht, in meinen Augen. Aber ich verstehe absolut, wo du herkommst und was du meinst, auf jeden Fall. Safe.
Es muss ja kein krass ausgefeilter Signature-Move sein, den er bis ins letzte Detail perfektioniert. Das kann ja einfach ein simpler, ein Hookshot über die linke Schulter und als Counter ein Fadeaway über die rechte Schulter oder sowas. Also einfach, dass er generell sein Post-Game und sein Face-Up-Game auf ein etwas besseres Level hebt, um dann 2, 3, 4 Mal pro Spiel, entweder in der Crunch-Time oder auch im normalen Spielverlauf, wenn dann mal die Shot-Clock runterläuft oder so, einfach mehr Creation mitbringen kann. Ich glaube, das würde schon reichen im ersten Moment. Und wenn er dann über die Jahre irgendwie den perfekten Dirk-Fadeaway perfektioniert, geil, kann nicht schaden. Aber ich glaube, das ist halt einfach diese Self-Creation von einer, weiß ich nicht, 3 von 10, 4 von 10 auf eine 7 von 10 hochkriegt. Das würde, glaube ich, schon sehr, sehr viel ausmachen.
Ja.
Mein anderer Wemby-Gedanke. Ja, ja. Das ist jetzt eher so eine allgemeine Kritik. Ich glaube, dass Wemby, wir haben ihn monatelang über den Klee gelobt und wir beide beispielsweise haben ihn auch als sympathisch abgestempelt, als jemanden, der mit seiner Art und Weise, wie er offen mit seinen Emotionen umgeht, mit seiner unglaublichen Competitiveness dieser Liga und diesem Team und uns einfach als NBA-Öffentlichkeit gut getan hat. Ich muss sagen, dass mein Empfinden in den letzten Monaten und jetzt gerade auch in dieser Finals-Serie leider ein bisschen gekippt ist. Und ich glaube, das ist etwas, das habe ich beispielsweise auch bei einigen Fußballern. Wenn du so jemand bist, der so ganz krass competitive ist, immer gewinnen möchte und dann fast schon zu festgefahren und zu hartnäckig ist in diesem unbedingten Willen, dann ist das ein schmaler Grat abzurutschen in ein Dirty Player zu sein. Und das war er phasenweise. Ich glaube, das muss man so deutlich sagen. Wir haben die Nas Reed-Szene gehabt. Wir haben jetzt in Spiel 5, das war dann ein Thema im Nachhinein, wo dann beispielsweise Zach Lowe und Bill Simmons im Podcast sich sogar einig waren, wahrscheinlich wäre er gesperrt worden für Game 6 für diesen Brunson-Dreier, dass er da seinen Fuß so rausstreckt und in dem Landing-Spot landet. Die Chance, dass das nachträglich zu einem Flagrant-Foul hochgestuft worden wäre von der Liga und dass er gesperrt worden wäre, ist zumindest mal da gewesen. Ich weiß nicht, wie realistisch das dann gewesen wäre. Im Endeffekt kam es ja auch nicht dazu. Das ist ist jetzt einfach Zukunftsmusik. Dass er Brunson da einmal so komplett zu Boden gerissen hat, dass er den Knicks jetzt nach Spiel 5 nicht gratuliert hat. Ich bin nie ein Freund davon, das jetzt zu hoch zu kochen, dass jemand nicht zu den Handshakes rübergeht. Aber es gibt dann irgendwo doch so eine gewisse Etikette, wo du dann in dem Moment als Sportsmann halt einfach deine unfassbare Enttäuschung und deinen unfassbaren Siegeswillen, der jetzt nicht erfüllt werden kann, musst du halt einfach kurz zur Seite schieben und darüber gehen und den Knicks die Hand schütteln und gratulieren zur Championship. Auf der Pressekonferenz hat er so ein, zwei Aussagen fallen lassen, die mir nicht so hundertprozentig gefallen haben. Ich habe jetzt in den letzten Tagen in Podcasts und Artikeln schon sogar den ein oder anderen Rant gehört, dass man Wemby überhaupt nicht leiden kann und dass er unsympathisch wäre und Knicks-Fans, die irgendwie sein Trikot anzünden und so. Meine Fresse, so weit bin ich nicht. Das ist mehr so eine Empfehlung oder eine Sorge, die ich habe. Ich möchte nicht sehen, wie wir das bei einem Draymond Green zum Beispiel gesehen haben in den letzten Jahren, aber halt auf einem ganz anderen Level, weil Draymond Green nicht einmal annähernd der Spieler ist, der Victor ist. ich möchte nicht, dass Victors Karriere irgendwann abrutscht und die Ellenbogen und die dreckigen Fouls und die nicht zum Händeschütteln rübergehen, dass das Überhand nimmt. Und ich habe leider mich immer wieder dabei erwischt in den letzten Wochen, dass ich Aktionen von ihm bis hin zu unsympathisch und dirty eingestuft habe. Und das fände ich sehr, sehr schade, wenn das jetzt eine allzu große Storyline wird in einer Karriere, die ansonsten, du hast gerade Gold Coast gesagt, der Typ hat so viel, was er dieser Liga und was er uns geben kann. Bitte gib uns nicht die beinahe Enthauptung von Naz Reid und die Flagrant Fouls gegen Brunson und so weiter und so fort. Das war noch ein Gedanke, den ich an dieser Stelle gerne loswerden wollte.
Ich find's cool, dass wir jetzt in Richtung Ende der Folge doch auch mal ein bisschen anderer Meinung sind. Es kommt ja generell gar nicht mal so extrem oft vor in diesem Podcast. Natürlich im Top 20 Ranking ab und zu. Aber jetzt in unseren normalen Analysen so gut wie gar nicht. Auch da, ich verstehe, was du meinst. Es ist nicht so, als wäre mir das nicht aufgefallen, als ob die Diskussion komplett an mir vorbeiging. Aber für mich ein viel zu großes Thema, wo ich jetzt auch nicht so hundertprozentig mitgehe. Erstmal wird Wemby selber geboxt und selber gefoult, das ganze Spiel über. Und wie viel dieser Dude einstecken muss, worüber niemand redet und wo wir keine Wiederholung sehen, weil Gegner zu allen Mitteln greifen, um dieser Dominanz und dieser körperlichen, vor allem größentechnischen Überlegenheit irgendwie entgegenzuwirken, ist insane. Und dass man dann irgendwann auch mal die Schnauze voll davon hat, wenn man die ganze Zeit nur einstecken muss, kann ich verstehen. Mir gefallen diese Dirty Fouls auch nicht und durchaus auch Aktionen, die unnötig sind und die gefährlich sind. Du hast die Brunson-Sache angesprochen. Aber Victor Wembanyama als ein Dirty Player abzustempeln, ich glaube, das hast du jetzt auch nicht gemacht, aber da sind wir noch unendlich weit weg. Und ich glaube, das sind auch einfach Situationen, über die so viel geredet wird, weil sie halt von Victor Wembanyama kommen und weil er einfach jemand ist, der generell sehr im Fokus ist und einer der Spieler ist, über den am meisten geredet wird und geschrieben wird und das meiste gezeigt wird. Und da werden natürlich auch dann einzelne Aktionen von ihm sehr schnell, sehr viral auch behandelt, die andere Spieler auch machen, wo dann halt entsprechend nicht so viel darüber geredet wird. Ich habe diese Pressekonferenz auch gesehen. Ich finde nicht, dass man gratulieren muss, vor allem wenn du nicht speziell dazu irgendwie gefragt wirst zum gegnerischen Team. Ich finde auch nicht, dass du da die Hände schütteln musst. Klar, diese Aktion, wo dann an Soane einfach so vorbei ist, wo ich mir denke, ihr wart vor 4 Monaten noch Teamkollegen, ist dann, ja, kann man auch anders handhaben. Aber wir haben auch genug andere Spieler, also hat LeBron den Mavericks-Spielern 2011 die Hand geschüttelt? Hat er auch nicht gemacht. Die haben sich über Dirk lustig gemacht. Er hat sich über Dirk lustig gemacht, weil er krank war. Er hat seine Hater Bro genannt. auf der einen Postgame-Pressekonferenz. Und das sind Szenen, die sind 15 Jahre her. Da sieht man heute noch Clips. Wenn damals Social Media schon so groß gewesen wäre, ich will gar nicht wissen, wie das zu Jordan-Zeiten gewesen wäre. Wenn Jordan zu diesen Social Media-Zeiten aktiv gewesen wäre, wo du auch so viele Aktionen trotzdem mitbekommen hast, da wird es ja noch 1000 andere Aktionen geben, von denen wir nichts gehört haben oder Sachen, die Jordan gesagt hat oder Dinge, die Jordan gemacht hat. Er hat halt diese Pressekonferenz genutzt, um die Schuld bei sich zu suchen, um sich verantwortlich zu machen für die Niederlage, um zu sagen, er wird an seinem Game arbeiten, er wird wie ein Besessener arbeiten daran. Und das finde ich das absolut richtige Mindset. Und das sind Leadership-Qualitäten. Und ich finde nicht, dass man da jetzt in der Öffentlichkeit dann nach so einer Niederlage, dass dann man unbedingt gleich so perfekt PR-geschult mäßig dann dem Gewinnerteam gratulieren muss, in meinen Augen. Deswegen stört mich das mit der Pressekonferenz nicht und generell, wie gesagt, wird mir das Thema ein bisschen zu sehr hochgeschaukelt und ich bin da nicht so hundertprozentig der Meinung. Aber das haben wir Wemby auch prophezeit, sage ich mal. Das ist jetzt natürlich so schnell, aber wir haben auch gesagt, ey Wemby, genieße das jetzt gerade noch, wo alle dich mögen, weil wenn du zu gut wirst, dann werden die Hater halt auch kommen und ich finde vieles davon sieht man halt jetzt auch schon in seinem dritten Jahr in der NBA, dass einfach viel Hate auch einfach in irgendeiner Art und Weise erzwungen wird, manufactured, wie sagt man da auf Deutsch?
Weiß ich nicht, manufaktiert.
Manufaktiert, das kann sein.
Nee, wird wahrscheinlich nicht.
Und dementsprechend, ich finde das absolut cool. Und letzter Gedanke dazu, LeBron wird dazu dafür kritisiert, dass er so cool ist mit jedem seiner Gegner und dass er da Best Friends ist mit Draymond und mit jedem cool ist und dann direkt, wenn er in den Playoffs dann ausgeschieden war, Hände geschüttelt hat mit dem gegnerischen Team. Und das wird ja immer wieder in der modernen NBA kritisiert, dass alle Best Friends sind. Und klar, auf dem Parkett ist dann die Competition, aber neben dem Parkett vertragen sich alle und es ist immer alles gut. Und da kommt so ein Spieler wie Wemby, der halt anders ist und der dann halt nicht die Hände schüttelt und nicht gratuliert. Und dann stört's aber die Leute auch. Und da frage ich mich so ein bisschen, was will man? Möchte man jetzt, dass Spieler wirklich auch teilweise andere Spieler nicht mögen und dass da die Competition im Vordergrund steht, dass, ja, da es echte Rivalitäten gibt? Oder möchte man halt, dass alle miteinander cool sind und dann halt einfach Basketball trotzdem gegeneinander spielen? Ich habe das Gefühl, egal wie es läuft, irgendjemanden stört es. Und dementsprechend ist es überhaupt nichts, was ich in irgendeiner Art und Weise als wichtig erachte oder dass ich da einen Trend sehe, der mir Sorgen bereitet oder dass ich jetzt irgendwie sagen würde, ey Wemby, kleine Empfehlung von mir, bisschen auf die Bremse drücken, absolut fein. Am ehesten halt dann wirklich noch das Dirty Foul hier und da, aber selbst da machen das nicht die allermeisten NBA-Spieler. Kann sein, dass ich da jetzt auch Mist erzähle, aber ich habe das Gefühl, das sind Aktionen, die man ständig sieht und mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass das von Wemby jetzt exponentiell häufiger vorkommt als bei irgendwelchen anderen Spielern.
Naja, es wäre, wie gesagt, wahrscheinlich so gewesen oder hätte gut sein können. Und er hatte auch schon Glück, dass diese Brunson-Aktion aus, wann waren das, Spiel 2, Spiel 1? Als er Brunson so zu Boden reißt, oder Spiel 3 sogar, ich weiß es nicht mehr. Er hatte sogar Glück, also das war eigentlich schon fast schon eine Frechheit, dass das nicht nachträglich noch als Flag and Foul eingestuft wurde. Und dann wäre er halt gesperrt gewesen. Und das haben wir selten, dass ein Starspieler, das war zuletzt, glaube ich, Draymond 2016.
Die hätten den gesperrt für...
Ich glaube, sie wären jetzt nach Spiel 5 nicht mehr drum rumgekommen, weil es eben schon diese Kritik gab, dass sie es nach der Brunson-Aktion nicht getan haben.
Steph Curry hat seinen Mundschutz komplett aus Frust einem gegnerischen Fan, ich weiß nicht, wo genau am Körper ihn getroffen hat, aber er hat ihn irgendwo getroffen. Und nicht mal dafür gab es irgendwie eine Suspendierung. Und da hat auch keiner gesagt, oh Steph,
Nein, es geht ja nicht um die, es geht ja nicht um das Ausmaß des Fouls, es geht um... um die Anzahl der Flagrant Fouls. Also er wäre wegen dem, ich weiß jetzt nicht, was die Zahl ist, during the regular season accumulating more than 5 points, during the playoffs suspensions of one or games for every penalty point. Ich versuch's gerade auf die Schnelle rauszufinden, was die Zahl ist, aber so wie bei Draymond damals, ab einer bestimmten Anzahl an Flagrant Fouls oder an Flagrant Points, es gibt ja Flagrant 1 und Flagrant 2, muss man dann eine Suspension absitzen. Also es wäre nicht wegen dem Ausmaß des Fouls gewesen, wie bei der Steph-Aktion damals, sondern weil er einfach zu oft sich Aussätze erlaubt hat. Und das hätte sein Team um ein Haar in meinen Augen eigentlich kosten müssen. Diese Brunson-Aktion hätte ein Flagrant sein müssen. Und dann wäre er gesperrt gewesen, weil er schon zu viele Flagrant Points angesammelt hat. 4 Flagrant Points. Players receive a 1-game suspension after accruing 4 Flagrant Points. Wahrscheinlich in einem Playoff-Run. Und das wäre dann, ich glaube, das von Naz Reid war Flagrant 2. Also das sind dann 2 Points. Dann hat er, wann hat er nochmal eins bekommen? Hat er gegen die Thunder irgendwann eins bekommen? Das war dann der dritte und das wäre dann der vierte Flagrant Point gewesen.
Haben sie sich auch irgendwas dann zurückgenommen oder so? Oder war das irgendwas anderes? Ich dachte, sie hätten irgendwas im Nachhinein, aber kann auch sein, dass ich das verwechsle.
Ich weiß es nicht mehr genau, aber es wäre auf jeden Fall so gewesen, es wäre auf jeden Fall so gewesen, dass er mit einem weiteren Flagrant Point gesperrt gewesen wäre, so wie Draymond damals. Und dann kostet dich halt dein Temperament und deine... Ja, dein Ausraster, so verständlich das auch sein mag, da bin ich voll bei dir. Wenn du das ganze Spiel, salopp gesagt, auf die Fresse kriegst, natürlich platzt dir dann irgendwann der Kragen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber wenn das dann halt dein Team unter Umständen ein Finals-Spiel ohne dich als Superstar kostet, dann ist es halt sehr, sehr schädlich für dich und deine Karriere.
Ja.
Alright. Ja, fand auch cool. Meinungsverschiedenheiten.
Ey.
Gewöhnt euch nicht dran.
Zumindest nicht bis zum Top 20 Ranking.
Ja, genau. Hast du noch irgendwas? Weil sonst würde ich abschließen. Ich habe noch 3 so ein bisschen statistische Fun Facts. Sie stammen aus einem Artikel von The Athletic von Devon Henderson. Und dann habe ich zum Abschluss eine schöne kleine Trivia für dich. Jalen Brunson ist der 4. Second Round Pick in der NBA-Geschichte, der Finals MVP wird. Die ersten 3 waren Willis Reed, witzigerweise, der letzte Knicks Finals MVP, Wobei man da dazu sagen muss, Willis Reed war der 8. Pick, was halt damals schon die 2. Runde war. Dennis Johnson war der 29. Pick, auch damals bereits 2. Runde und wurde dann Finals MVP bei den Supersonics und natürlich Nikola Jokic. Mikal Bridges und Jalen Brunson sind das 4. Teammate-Duo, das sowohl eine College Championship als auch eine NBA Championship zusammen gewinnt. Und wenn ich dir jetzt die anderen drei vorlese, dann wird deutlich, wie verrückt das eigentlich heutzutage ist. Die anderen waren nämlich Kareem und Lucius Allen, die haben ihre NBA Championship 1971 zusammengeholt. Bill Russell und Casey Jones in den 60ern mit den Celtics. Und Gail Goodrich und Keith Erickson, wer kennt ihn nicht, 1972 bei den Lakers zusammen. Das ist eigentlich komplett absurd, dass es heutzutage, wo Spieler nicht 4 Jahre im College sind, ja, dass das heute nochmal passiert. Wirklich geil. Und, das ist jetzt ein absoluter fun random Fact, Jeremy Sohan war ja die Storyline, hat für die Spurs und die Knicks gespielt, hätte er vielleicht so oder so einen Ring bekommen und so weiter, ist der 4. Spieler in den letzten 11 Jahren, der für beide Finalisten gespielt hat in derselben Saison. Und die anderen waren Anderson Varejão 2016, Cavs und Warriors, Dion Waiters 2020 in der Bubble, Heat und Lakers dann, und Torrey Craig 2021 für die Bucks und die Suns. 3 schöne random Namen, um euch die Seele zu erwärmen. Und Trivia, ich habe mich gefragt, 45 Punkte in einem Finals-Game, was jetzt Brunson in Game 5 gemacht hat, das kann doch noch gar nicht so oft passiert sein. Und ich hatte recht, das ist 15 Mal passiert. Nicht 15 verschiedene Spieler, sondern 15 Mal in NBA History. Versuch doch einfach mal so ein paar, an das ein oder andere wirst du dich sicherlich erinnern aus den letzten Jahren. Und die anderen sind dann teilweise die üblichen Verdächtigen, wo man dann vermuten würde. Versuch einfach mal so ein paar Namen runterzurattern, wer es schon mal geschafft hat, in einem Finals-Spiel mindestens 45 Punkte zu machen.
Na, 3 Namen sind ja schon mal die, die es halt auch in einem Closeout-Game gemacht haben. Das waren Jordan, Giannis und dann noch ein 3. von früher, dessen Namen Giannis, ich aber jetzt hier nicht auf dem Schirm habe.
Das mit dem Closeout-Game weiß ich jetzt nicht genau, das habe ich nicht vor mir. Giannis stimmt auf jeden Fall, 50 Punkte 2021. Jordan hat das 3-mal geschafft, mindestens 45 in einem Finals-Game. Und wer jetzt der 3. Closeout-Game, das kann
Wenn du dann nachher die restlichen Namen vorliest, glaube ich, wird dann es dann klingeln bei mir. Also Brunson ist der 4. Spieler mit mindestens 45 Punkten in einem NBA-Finals-Closeout-Game. Das hatte ich neulich mal gelesen. Ansonsten, wenn ich jetzt mal so die letzten Finals, Steph irgendwann mal.
Ja, 2019 gegen die Raptors hat er mal 47 gemacht.
Dann Luca?
Nee.
Nee? Okay, LeBron irgendwann?
Ja, LeBron, 51. 2018, das müsste
ja,
dann...
Ja, klar, das erste gleich. Spiel 1? Ja, genau. Ja. KD?
Nee. Die, bevor du jetzt noch weiter dich abackerst, Brunson, Giannis, Steph und LeBron sind die einzigen so in den letzten Jahren.
Okay.
Fast sogar die einzigen in diesem Jahrtausend. Also
okay.
Die,
Kobe und Shaq in diesem Jahrtausend noch?
Nee, aber ein Gegner von ihnen in einer dieser Finals-Serien. Legendäres Iverson? Finals. Genau, Allen Iverson, 48 Punkte in Game 1 2001. Dann, ich habe es jetzt hier gerade chronologisch aufgelistet, 3-mal Jordan. Und dann sind wir halt schon 70er, 60er.
Ja, okay, halt Wilt, Kareem.
Genau. Kareem so nicht, Dudes. Ne? Wilt einmal, 1970. Und ich könnte mir vorstellen, dass das der andere Closeout-Dude war. Jerry West 3-mal.
Nee.
Wobei, nee, da war ja dann keine Championship dabei, genau. Da war einmal Jerry
Lies
West.
Lies ruhig 69. die anderen Namen vor und ja. Kann sein, dass es dann klingelt.
Bob Pettit, 50?
Ja. Ja.
Okay,
ja.
Dann war es.
Es waren zweimal 45 und zweimal 50, nämlich auch glatt. Bei diesen 4
ja,
Spielern.
Genau.
Ja,
genau. Bob Pettit 1958. Dann haben wir noch einmal, wie gesagt, Jerry West 3-mal. Dann haben wir noch einmal Rick Barry. Und dann haben wir den Rekordhalter für Punkte in einem Finals-Spiel. Elgin Baylor 1962. Mit 61 Punkten gegen die Celtics, was dann aber nichts gebracht hat, weil die Celtics trotzdem Meister wurden, genauso wie bei diesen anderen Jerry West Performances. Also ziemlich elitäre Kreise, in denen sich Jalen Brunson hier befunden hat in diesen Finals.
Ja, und seine 29 waren auch die meisten in einer zweiten NBA Finals Halbzeit in der Play-by-Play-Ära nach dem Seitenwechsel. Ja. Alright.
Dadurch dann auch 33 Punkte pro Spiel in diesen Finals, was halt auch eine Hausnummer ist. Okay, Freunde. Das soll es gewesen sein. Ein endgültiger Schlussstrich unter die NBA-Saison 2025-26. Dementsprechend auch ein Schlussstrich unter unsere Rabattaktion. Das nochmal als Hinweis hinten raus. Wir haben uns entschieden, wir lassen die bis morgen jetzt noch laufen. Also morgen Dienstag quasi 0 Uhr. Kurz vor Mitternacht könnt ihr das Ding noch abschließen. Wenn ihr jetzt in diesem Finals-Run, in diesem Playoff-Run Bock bekommen habt, euch Double Step Back noch mehr auf die Ohren zu geben und uns dabei zu unterstützen, habt ihr jetzt noch die Chance, euch den Rabatt zu sichern. 50% entweder auf den ersten Monat oder direkt aufs gesamte erste Jahr. Würde uns sehr freuen. Wir werden natürlich in den nächsten Wochen nicht ruhen. Der Draft steht an, Free Agency steht an. Bill Simmons hat heute in seinem Podcast gesagt, er predicted, dass Giannis innerhalb der nächsten 7 Tage getradet wird. Schauen wir mal. Da wäre dann natürlich auch direkt das nächste große Thema auf dem Silbertablett. Und bis dahin freuen wir uns sehr über euren Support. Vielen, vielen Dank für all die Liebe. Und wir haben richtig Bock auf die nächsten Wochen und dann natürlich früher oder später auf eine weitere NBA-Saison mit euch an unserer Seite. Double Step Back out. Macht's gut, Freunde. Ciao.
Ciao.